Sicher und gesund zu arbeiten, das ist das Ziel der Gefährdungsbeurteilung. Jeder Unternehmer und jede Unternehmerin in Deutschland ist gesetzlich dazu verpflichtet, sie durchzuführen. Aber wie läuft das praktisch ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BGHM-Podcasts Hörschutz. Mein Name ist Natascha Krämer, ich arbeite in der Abteilung Kommunikation. Mein heutiger Gast ist Ingo Fischer. Er ist Präventionsexperte bei der BGHM und dort für die Themen Anreizsysteme und Gefährdungsbeurteilung zuständig. Hallo, Herr Fischer.
Hallo, Frau Krämer.
Herr Fischer, das Thema Gefährdungsbeurteilung begleitet Sie sehr regelmäßig und wahrscheinlich auch schon sehr lange in Ihrem Berufsleben.
Ja, man kann sagen, wirklich fast das gesamte Berufsleben bei der Berufsgenossenschaft. Und wenn man so die Jahre mal Revue passieren lässt, es gibt da einen, ja, vielleicht sehr schönes Beispiel für einen Mitgliedsbetrieb, der mit der Gefährdungsbeurteilung einfach mal angefangen hat. Das ist mir vor einigen Jahren mal passiert. Ich bin dort in einem kleinen Kfz-Betrieb gewesen, der hat so etwa 20 Mitarbeiter. Da hat ein Unternehmerwechsel stattgefunden und nach diesem Unternehmerwechsel war ich halt das erste Mal in diesem Unternehmen und hatte, wie das halt so auch üblich ist, nach der Gefährdungsbeurteilung gefragt. Und dieser neue Unternehmer, der stutzte erst einen Augenblick bei diesem Begriff, überlegte einen Augenblick, ging dann zu seinem Bücherschrank und holte einen dicken Ordner hervor, in dem er dann ganz heftig blätterte und legte mir dann eine Gefährdungsbeurteilung vor. Und zwar basierend auf den Arbeitsblättern zur Gefährdungsbeurteilung, die man ja auch heute noch auf der BGM-Homepage sich herunterladen kann. Und ich habe mir dann diese Gefährdungsbeurteilung mal angeguckt und muss sagen, er hatte die wirklich perfekt erstellt. Er hatte dort also wirklich praktisch alle Arbeitsbereiche und Tätigkeiten betrachtet. Und ich hatte ihn dann mal gefragt, wer denn ihm das gesagt habe, dass er das tun müsse. Und da sagt er, ja, das sei wohl durch einen Berufskollegen, sei er darauf aufmerksam gemacht worden, dass das wohl seine Pflicht sei, hat also bei uns auf der Internetseite nach Gefährdungsbeurteilungen gesucht und ist dann auf die Arbeitsblätter zur Gefährdungsbeurteilung gestoßen. Und er sagte, ganz am Anfang wäre das vielleicht ein bisschen schwierig gewesen, weil er sich ja mit dieser Materie auch das erste Mal befasst hat, hat dann aber die Anleitung dazu gelesen und hat einfach angefangen. Und er sagte, seine Erfahrung wäre, die ersten Arbeitsplätze, die er dort betrachtet habe, das hätte schon eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Aber dann, nachdem er dann zu einer gewissen Routine gefunden hat, sei es eigentlich relativ einfach gewesen. Und ich habe dann gefragt, wie nutzen Sie denn jetzt diese Gefährdungsbeurteilung? Und dann sagte er, naja, er hätte auch durch den Arbeitskollegen erfahren, dass er natürlich Unterweisungen machen müsse. Und die Gefährdungsbeurteilung sei für ihn da eigentlich die richtige Unterlage, weil er muss ja seine Mitarbeiter entsprechend unterrichten über die vorhandenen Gefährdungen, aber auch über die ergriffenen Schutzmaßnahmen. Und die stehen nun mal in der Gefährdungsbeurteilung drin. Ich habe dann später bei dem Betriebsbesuch, bei dem Betriebsrundgang, habe ich mir natürlich auch die Werkstatt angesehen und da waren weitere Auswirkungen erkennbar. Er hatte nämlich quasi für jeden Arbeitsplatz, für jede Tätigkeit auch entsprechende Betriebsanweisungen erstellt, die auch bei uns auf der Homepage zu finden sind. Und insofern hatte er ja durch Eigeninitiative eigentlich diese wichtigsten Aufgaben, die er als Unternehmer im Arbeitsschutz hatte, selbstständig angegangen. Das war richtig, wenn man so will, ein Highlight in meinem Berufsleben gewesen. Und mir hat das gezeigt, dass wir als BGHM da durchaus auf dem richtigen Wege sind, die richtigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Denn er hat hier keine Anleitung durch irgendjemanden gehabt, sondern er hat sich dort selber mit beschäftigt und hat eben damit erfolgreich eine Gefährdungsbeurteilung erstellen können. Mittlerweile ist es ja auch so, und da werden wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen, dass sich diese Arbeitsblätter weiterentwickelt haben zu einem Online-Tool, Gefährdungsbeurteilung online. Ich glaube, da werden wir später aber nochmal drauf eingehen, weil auch dieses Tool natürlich hilft, die Gefährdungsbeurteilung auf relativ einfachem Wege zu erstellen und auch aktuell zu halten.
Bevor wir nochmal auf die Erstellung genauer eingehen. Sie haben ja eben schon angesprochen, aus der Gefährdungsbeurteilung ziehen sich ganz viele andere Dinge oder schließen sich ganz viele andere Dinge an.
Also sicherlich ist es so, dass die Vorteile der Gefährdungsbeurteilung darin bestehen, dass man sie für ganz unterschiedliche Zwecke einsetzen kann. Das ist, glaube ich, mit diesem Beispiel der Unterweisung schon deutlich geworden. Die Gefährdungsbeurteilung hat eine hohe Wichtigkeit. Ich glaube, darüber müssen wir auch noch mal kurz etwas sagen, weil man möchte natürlich den Arbeitsschutz in den Betrieben fortlaufend verbessern. Nach dem Arbeitsschutzgesetz sind nämlich die Unternehmerinnen und Unternehmer gehalten, den Arbeitsschutz fortlaufend zu verbessern. Und das kann man mit einer Gefährdungsbeurteilung machen. Die hilft also letztendlich auch Unfällen und auch berufsbedingten Erkrankungen vorzubeugen. Ferner ist es so, der Vorteil, ein weiterer Vorteil ist natürlich, je mehr ich bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung die Beschäftigten einbinde, desto sichtbarer wird auch das Thema Arbeitsschutz für die Beschäftigten. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen das Thema Arbeitsschutz höher aufhängen möchte, um auch sicherzustellen, dass die Beschäftigten beim Arbeitsschutz entsprechend mitziehen, dann wäre die Gefährdungsbeurteilung ein geeignetes Instrument. Also der Arbeitsschutz wird dann mehr in den Vordergrund gerückt. Und für mich ist die Gefährdungsbeurteilung einfach das wichtigste Planungs- und Steuerungsinstrument im Arbeitsschutz. Das, wenn man sich Arbeitsschutz als ein Spinnennetz vorstellt, dann sitzt im Zentrum halt diese Gefährdungsbeurteilung. Sie ist Grundlage für Unterweisungen, für die Erstellung von Betriebsanweisungen. Sie hilft auch, andere Dinge im Betrieb richtig zu organisieren. Denken Sie vielleicht mal an die Erste Hilfe. Oder es ist auch natürlich Ausgangspunkt für die Festlegung des Aufgabenumfangs, beispielsweise für die Fachkraft für Arbeitssicherheit beziehungsweise die Betriebsärztin, den Betriebsarzt. In all diesen Dingen hilft die Gefährdungsbeurteilung, die richtige Lösung zu finden.
Sie haben eben das Beispiel von dem Unternehmer erzählt, der gesagt hat, ich habe einfach angefangen. Die Frage ist, wie fängt man denn an? Eine Gefährdungsbeurteilung besteht aus mehreren Schritten. Vielleicht können wir diese Schritte erstmal kurz nennen.
Bevor wir zu diesen Schritten kommen, vielleicht nochmal eine Sache, die mir auch immer sehr wichtig ist bei der Gefährdungsbeurteilung. Wir sollten ganz sauber trennen zwischen dem Prozess der Gefährdungsbeurteilung, der aus einigen Schritten besteht, die ich gleich nennen werde, und der Dokumentation. Die Dokumentation selber wird im Grunde genommen keine Unfälle verhindern oder auch nicht den Arbeitsschutz verbessern. Das, was den Arbeitsschutz verbessert, ist der Prozess. Und je ernsthafter und sorgfältiger ich ihn ausführe, desto größer sind die Erfolge. Die Dokumentation dient letztendlich nur dazu, festzuhalten, was ich überhaupt getan habe, um auch nach längerer Zeit mich eben zurückerinnern zu können, was ich damals gemacht habe. Das ist eigentlich das Entscheidende. Der Prozess, der wichtige Prozess, der also letztendlich auch Erfolge im Arbeitsschutz ermöglicht, besteht aus 6 Schritten. Und der erste Schritt wäre erst einmal, Arbeitsbereiche und Tätigkeiten festzulegen, für die ich die Gefährdungsbeurteilung mache. Vielleicht an dem Beispiel dieses Kfz-Betriebes könnte es so aussehen, dass der Unternehmer sagt, ich mache eine Gefährdungsbeurteilung für die Hebebühne, ich mache eine Gefährdungsbeurteilung für die Unterfluranlage, ich mache eine Gefährdungsbeurteilung für die Lackiererei, sofern sie vorhanden ist, oder für Karosseriearbeiten. Das wäre also eine richtige Unterteilung, einfach um die Komplexität dieser Gefährdungsbeurteilung in Grenzen zu halten. Also man möchte es vereinfachen. Das dient eigentlich, dem dient dieser erste Schritt. Arbeitsbereiche, Tätigkeiten untergliedern und festlegen. Wenn ich das gemacht habe, dann überlege ich mir für die einzelnen Arbeitsbereiche, welche Gefährdungen dort vorhanden sind. Das wäre der zweite Prozessschritt. Der dritte wäre dann, dass ich diese Gefährdungen bewerte und beurteile, und zwar hinsichtlich des Risikos. Wenn ich das getan habe, dann muss ich überlegen, ob ich zusätzliche Schutzmaßnahmen brauche zum Schutz der Beschäftigten und dass ich dann natürlich diese festgelegten Maßnahmen auch umsetze. Das wäre der vierte Prozessschritt. Der fünfte wäre, die Wirksamkeit dieser umgesetzten Maßnahmen zu kontrollieren und im letzten Prozessschritt dafür zu sorgen, dass die Gefährdungsbeurteilung eben fortgeschrieben wird. Das heißt, die Gefährdungsbeurteilung hat immer einen Anfang, aber kein Ende. Also es ist wie eine Art Schraube, wo man mit jedem Gewindegang immer ein bisschen mehr für den Arbeitsschutz tut und ihn fortlaufend verbessert. Diese sechs Prozessschritte, die sind letztendlich, wenn man so will, zu dokumentieren. Die Dokumentation dient der Übersichtlichkeit, dass man nichts vergessen hat, dass man aber auch immer noch nachvollziehen kann, was man vielleicht vor längerer Zeit getan hat.
Nachdem man die Arbeitsbereiche und Tätigkeiten festgelegt hat, geht es ja dann darum, Gefährdungen wirklich zu ermitteln. Wie geht man denn da vor?
Da bietet sich eine Arbeitshilfe an, die bei uns auf der Homepage auch veröffentlicht ist. Die nennt sich Klassifikation der Gefährdungen. Das ist im Prinzip eine Art Tabelle, die unterschiedliche Gefährdungen aufführt, die an den Arbeitsplätzen üblicherweise vorkommen. Also man kann das verstehen wie eine Art Checkliste, dass ich mit dieser Klassifikation an einen Arbeitsplatz gehe und einfach mal gucke, welche dieser dort aufgeführten Gefährdungen liegen denn tatsächlich vor. Diese Klassifikation, die unterteilt sich also in ganz unterschiedliche Oberbegriffe und typisch sind immer mechanische Gefährdungen. Da kann man so an die üblichen Quetsch- und Scherstellen von Maschinen denken. Im Baustellenbereich ist da sicherlich auch das Thema Absturz wichtig. Dann gibt es als Oberbegriff elektrische Gefährdungen. Da muss ich, glaube ich, nicht noch mehr zu sagen. Wichtig, gerade jetzt auch aktuell, sind die biologischen Gefährdungen. Da dürfen wir noch mal so ein bisschen an die Corona-Pandemie erinnern, die also die Bedeutung dieses Oberbegriffes vielleicht noch mal so ein bisschen in den Vordergrund gerückt hat. Dann geht es dort um physische Gefährdungen, also meinetwegen die Arbeitsschwere, schweres Heben und Tragen, psychische Gefährdungen, Konflikte mit Mitarbeitern und Führungskräften wäre da so ein möglicher Auslöser, das Thema Überforderung, Unterforderung. Wenn man da mehr wissen will zu diesem Thema psychische Gefährdungen, da bietet es sich an, das GDA-Portal zu nutzen. Die Internetadresse wäre www.gda-psyche.de und es gibt auch von der BGHM eine Fachinformation dazu. Das ist die FI 0053. Die findet sich unter dem Webcode 4267. Neben den psychischen Gefährdungen gibt es auch noch physikalische Gefährdungen, Thema Lärm, Thema Vibrationen und natürlich nicht zu vergessen auch das Thema chemische Gefährdungen. Also insbesondere der Umgang mit Gefahrstoffen, denken wir da mal an Lösemittel, an Farbpigmente, denken wir da mal an den Bereich der Kühlschmierstoffe. Das sind so eigentlich typische Gefährdungsarten, die in der Klassifikation aufgeführt sind. Es gibt noch ein paar mehr, aber hier haben wir jetzt mal so die wesentlichen.
Und diese Klassifikation findet man auch nochmal auf unserer Internetseite unter bghm.de, Webcode 2923. Das nochmal als Ergänzung an der Stelle. Wenn ich diese Gefährdungen dann für jeden Arbeitsbereich, jede Tätigkeit festgelegt habe, wie funktioniert denn dann die Bewertung? Ich muss jetzt quasi das Risiko einschätzen.
Richtig. Also zunächst einmal ist wichtig, diese Risikoeinschätzung dient ja nur dazu, eine Rangfolge festzulegen für die Bearbeitung der Schutzmaßnahmen. Also es wird erwartet, dass dort, wo die Mitarbeiter am gefährdetsten sind, dass man dort unmittelbar Schutzmaßnahmen auch umsetzt. Nicht nur festlegt, sondern eben auch umsetzt. Das heißt, um an diese Rangfolge ranzukommen, würde es sich anbieten, dass insbesondere Unternehmer aus sehr kleinen Unternehmen sich von der Leitfrage leiten lassen, welche dieser Gefährdungen haben ein so hohes Risiko für meinen Mitarbeiter, dass ich dort unmittelbar etwas tun muss. Und wenn ich dort etwas getan habe, was wäre dann das Nächste, was ich tun muss? Also dort beginnen, wo es wirklich gefährlich wird. mittelständische Unternehmen, die vielleicht auch auf eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zurückgreifen können, die werden in der Regel diese Beurteilung durch eine Expertenbeurteilung vornehmen. Da gibt es das Bewertungsschema nach NOL, auch das finden Sie bei uns auf der Homepage im Webcode 213. Es dient letztendlich dazu, auch hier eine Rangfolge festzulegen. Es ist ein subjektives Bewertungsverfahren, genauso wie die Leitfrage, die sich der Unternehmer stellt. Wichtig ist, um auch bezüglich der Rangfolge eine gewisse Aussagesicherheit zu bekommen, wäre also auch die Beschäftigten einzubinden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, Beschäftigte dort einzubinden, weil eben die Beschäftigten Tag für Tag mit diesen Gefährdungen umgehen müssen und dort auch eine eigene Sichtweise auf diese Dinge haben. Neben diesen subjektiven Einschätzungsmöglichkeiten ist es auch wichtig, objektive Kriterien zu nutzen, die es sicherlich in ganz, ganz vielen Unternehmen gibt, nämlich die Einhaltung von Grenzwerten. Wir wissen, es gibt einen Lärmgrenzwert, das heißt, ich kann messen, wie laut ist es am Arbeitsplatz und kann aufgrund der Messung dann eine Entscheidung treffen, ob ich etwas tun muss oder ob ich dort vielleicht die vorhandenen Schutzmaßnahmen vielleicht auch ausreichend sind. Grenzwerte trennen also zwischen gefährlich und weniger gefährlich.
Ob objektiv oder subjektiv, in jedem Fall hat man die Gefährdungen für sich dann priorisiert. Die Frage ist jetzt, was macht man denn jetzt dagegen?
Ja, es gilt dann letztendlich Maßnahmen festzulegen. Und die Maßnahmenfestlegung bedarf einer gewissen Reihenfolge oder Rangfolge. Diese Rangfolge finden Sie auch im Arbeitsschutzgesetz beschrieben und die Rangfolge ist letztendlich festgelegt nach dem sogenannten Stopp-Prinzip, nach dem STOP-Prinzip, wobei jeder dieser Buchstaben eine besondere Bedeutung hat. Das S steht für Substitution, für den Ersatz beispielsweise eines Gefahrstoffes oder für den Ersatz eines Verfahrens gegen ein weniger gefährliches Verfahren. Es ist die Schutzmaßnahme mit der höchsten Wirkung. Das kann man an einem Beispiel auch mal deutlich machen. Entwickeln Sie in Ihrem Kopf einfach mal die Arbeitssituation eines Schweißers auf einer Werft. Der hat vor sich zwei Schiffbauplatten. Über etliche Meter soll er diese Schiffbauplatten miteinander verschweißen. Der schnappt sich sein MAG-Schweißgerät, kniet sich hin und fängt an zu schweißen. Welche besonderen Gefährdungen hat er dort? Er hat Gefährdungen durch die Schweißrauche, durch die UV-Strahlung, auch die kniende Tätigkeit ist eine Gefährdung durch die erhebliche Belastung der Menisken. Das MAG-Verfahren ist laut, er hat also auch das Thema Lärm und nicht zuletzt auch heiße Oberflächen. Diese fünf Gefährdungen kann er durch eine Verfahrensänderung entweder beseitigen oder zumindest enorm minimieren. Das heißt, er würde dann nicht mehr zu dem MAG-Verfahren greifen, sondern das sogenannte Unterpulverschweißverfahren einsetzen. Damit kann er auf jeden Fall die Schweißrauche und auch die UV-Strahlung wirkungsvoll bekämpfen, weil die UV-Strahlung und auch die Schweißrauche in dem Pulver gefangen werden. Er kann auf die kniende Tätigkeit verzichten, weil das Schweißgerät von Hand im Stehen geführt werden kann. Das Thema Lärm ist dann auch ein geringeres und auch das Thema heiße Oberflächen. Das heißt, hier haben wir es mit einer Verfahrensänderung zu tun, die weitreichende Auswirkungen auf ganz, ganz viele Gefährdungen hat. Ferner gibt es dann noch die Möglichkeit technischer Schutzmaßnahmen. Die sind, ich denke mal, in der Regel recht gut bekannt. Da denken wir an Lichtschranken, an Verriegelungen, an Trittmatten. Wenn die nicht ausreichend Schutz bieten, dann muss man sie ergänzen durch organisatorische Schutzmaßnahmen. Wir hatten vorhin schon den Pandemieplan angesprochen. Dort handelt es sich um eine organisatorische Schutzmaßnahme, die man ergriffen hat, um Mitarbeiter vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu schützen. Und dann, wenn das nicht ausreicht, also eine Substitution nicht möglich ist, technische und organisatorische Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten, dann und wirklich erst dann sollten wir an den Einsatz persönlicher Schutzausrüstung denken. Persönliche Schutzausrüstung steht an letzter Stelle und zwar deswegen, weil sie willensabhängig ist. Der Erfolg der Schutzmaßnahmen ist hier also tatsächlich willensabhängig. Ein Beschäftigter, der seinen Gehörschutz nicht benutzt, schützt sich eben vor den Auswirkungen von Lärm nicht. Und deswegen sollte man grundsätzlich immer höherrangige Schutzmaßnahmen wie die technischen oder vielleicht auch die organisatorischen einsetzen, bevor man zu persönlicher Schutzausrüstung greift.
Wenn man diese Maßnahmen gefunden hat, festgelegt hat, sie dann auch im Alltag umsetzt, dann muss man an irgendeiner Stelle ja auch überprüfen, ob sie überhaupt etwas helfen. Da kommt ja die Wirksamkeitskontrolle ins Spiel.
Richtig. Und gerade dieser Prozessschritt, der wird oft unterschätzt. Er wird auch nach meiner Einschätzung in vielen Unternehmen auch nicht mit der richtigen Sorgfalt gemacht. Er ist aber wichtig. Denn was nützt mir eine Schutzmaßnahme, die den eigentlichen Schutzzweck nicht erfüllt? Das heißt, ich komme dann letztendlich als Unternehmer, als Unternehmerin, meiner Verantwortung im Arbeitsschutz eben nicht im vollen Umfange nach. Das heißt, ich muss mir angucken, greifen die Schutzmaßnahmen? Und dazu dient die Wirkungskontrolle. Ich gucke also nach, ob ich den Zweck dieser Schutzmaßnahme erreicht habe. Das kann man vielleicht auch an einem Beispiel mal deutlich machen. Mal angenommen, wir haben es mit einem Arbeitsplatz zu tun, von dem Späne wegfliegen können. Also irgendwie eine Zerspanungsmaschine und neben technischen Schutzeinrichtungen, organisatorischen Maßnahmen ist man dann aber zu der Erkenntnis gekommen, dass alles reicht nicht aus. Die Beschäftigten brauchen zur Sicherheit auch noch eine Schutzbrille. Es geht hier also um den Fall der persönlichen Schutzausrüstung, die jetzt zusätzlich zu anderen Maßnahmen ergriffen werden soll. Da muss man ganz klar sagen, es reicht eben nicht aus, eine Schutzbrille zu beschaffen, sie den Beschäftigten auszuhändigen und den Beschäftigten über den Gebrauch dieser Schutzbrille entsprechend zu unterweisen. Die Wirkungskontrolle zielt darauf ab, dass man feststellt, dass diese Schutzbrillen auch benutzt werden, dass sie also auf der Nase sitzen. Und das bedingt eben, dass eine Wirkungskontrolle nicht ein einmaliger Akt ist, sondern je nachdem, ich muss sie eventuell sogar häufiger durchführen. Das ist aber wichtig, denn eine Schutzbrille nützt nichts, wenn ich sie in der Hosentasche mit mir rumführe. Sie muss auf der Nase sitzen. Und aus dem Grund ist diese Wirkungskontrolle so wichtig. Und Sie können auch schon sehen, dass natürlich bei anderen Schutzmaßnahmen, bei technischen, diese Wirkungskontrolle weitaus weniger häufig durchgeführt werden muss, weil diese technischen Schutzmaßnahmen eben dauerhaft wirken. Das haben wir bei persönlicher Schutzausrüstung nicht. Aber sie wird eben dort auch sehr, sehr wichtig, sie durchzuführen. So viel vielleicht zur Wirkungskontrolle.
Auch ein wichtiger Punkt, wir haben ihn am Anfang angesprochen, er steht auch im Arbeitsschutzgesetz, ist die Dokumentation. Sie haben gesagt, all das, was wir bis jetzt besprochen haben, ist der Prozess, der eigentliche Prozess der Gefährdungsbeurteilung. Wichtig ist aber und auch verpflichtend, das Ganze zu dokumentieren. Die Form ist aber nicht vorgegeben, oder?
Das ist richtig. Es gibt keine vorgeschriebene Form, es gibt eine Dokumentationspflicht, aber es hat sich so im Laufe der Jahre als zweckmäßig erwiesen, Gefährdungsbeurteilung in Tabellenform zu erstellen. Das dient einfach der Übersichtlichkeit und deswegen sei auch den Zuhörern angeraten, das durch Tabellenform festzuhalten. Festzuhalten ist in jedem Falle, das steht so im Arbeitsschutzgesetz so drin, das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Schutzmaßnahmen und das Ergebnis der Wirkungskontrolle. Das ist festzuhalten. Es ist so, dass die BGHM neben der Papierform, also den Arbeitsblättern zur Gefährdungsbeurteilung, in der letzten Zeit auch ein Online-Tool entwickelt hat. Das nennt sich Gefährdungsbeurteilung Online und es dient dazu, die Dokumentation zu vereinfachen. Dieses Online-Tool steht den Mitgliedsbetrieben der BGHM zur Verfügung über das Extranet und es hat den Vorteil, dass ich die Dokumentation unter einem sehr, sehr hohen, vollständigen Datenschutz erstellen kann. Die Gefährdungsbeurteilung online ist branchenbezogen aufgebaut. Das heißt, wir finden sie für ganz unterschiedliche Branchen. Sie ist einfach in der Bearbeitung. Sie ersparen sich eine Papierschlacht. Und das Schöne ist auch, die BGHM wird fortlaufend weitere Branchen dazu ergänzen. Wenn Sie da mehr drüber wissen wollen, nutzen Sie den Webcode 3552.
Wir haben ja darüber gesprochen, die Gefährdungsbeurteilung hat einen Anfang, aber eigentlich nie ein Ende. Sie muss immer wieder aktualisiert werden. Die Frage ist deshalb, wie oft denn oder an was hängt das denn?
Da findet man eigentlich keine konkreten Angaben. Also das Wichtigste ist, dass sie aktuell ist. Das heißt, als Unternehmerin, Unternehmer muss ich mir einen Überblick darüber verschaffen, ob diese Aktualität gegeben ist. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass es immer Anlässe gibt, die Gefährdungsbeurteilung zu aktualisieren. Nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich ein neues Arbeitsverfahren einführe im Betrieb oder mir eine neue Maschine beschaffe, dann ist das sicherlich Anlass dafür, in der Gefährdungsbeurteilung etwas zu ergänzen. Umgekehrt kann ich auch mal etwas aus der Gefährdungsbeurteilung entfernen. Das wäre beispielsweise denkbar, wenn ich eine Altmaschine veräußere. Dann kann ich diesen Teil aus der Gefährdungsbeurteilung herausnehmen. Wenn ich neue Arbeitsstoffe einsetze oder bestimmte Arbeitsstoffe gegen andere tausche, dann ist das ein Fall, dass ich hier etwas aktualisieren muss. Es gibt noch ein Beispiel für einen Anlass, den wir nicht vergessen sollten. Das wäre nämlich nach Arbeitsunfällen oder vielleicht auch nach dem Auftreten von Berufskrankheiten. Aber insbesondere nach Arbeitsunfällen, weil jeder Arbeitsunfall, auch wenn er vielleicht keine großen Auswirkungen gehabt hat, keine großen Verletzungen zur Folge gehabt hat, jeder Arbeitsunfall deutet immer auf eine Lücke hin. Und dann müssen wir immer gucken, ob diese Lücke in der Gefährdungsbeurteilung ausreichend berücksichtigt worden ist. Also das sollte man sich wirklich zur Pflicht machen, dass man insbesondere nach Arbeitsunfällen nochmal die Gefährdungsbeurteilung überprüft. Wichtig ist auch, dass man sich die Aktualität der Gefährdungsbeurteilung dadurch gewährleistet, dass man regelmäßig bei Betriebsbegehungen sich einfach die Gefährdungsbeurteilung für ein, zwei Arbeitsplätze mit zur Begehung mitnimmt und einfach dann bei der Begehung mal prüft, ob das, was man dort in der Gefährdungsbeurteilung findet, ob das noch aktuell ist. Man kann dazu auch die Mitarbeiter einbinden. Schau doch da mal eben drauf, das haben wir damals so festgehalten, stimmt das noch? Und das sollte man regelmäßig machen. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin wird immer wieder Betriebsbegehungen machen. In einer gewissen Regelmäßigkeit, in einer gewissen Häufigkeit. Nehmen Sie einfach für ein, zwei Arbeitsplätze mal die Gefährdungsbeurteilung mit und überprüfen Sie das. Wenn sich keine Änderungen ergeben, also die Gefährdungsbeurteilung aktuell ist, halten Sie das Aktualisierungsdatum fest, dann haben Sie immer einen guten Überblick darüber, welche Arbeitsplätze vielleicht bei der nächsten Begehung mal zu überprüfen wären. Damit können Sie die Aktualität sicherstellen.
Wir haben eben schon mal das Thema Corona kurz angesprochen, das Thema Pandemieplan. Was hat sich denn durch Corona jetzt für das Thema Gefährdungsbeurteilung noch gegebenenfalls Neues oder Weiteres ergeben?
Also gerade für die Gefährdungsbeurteilung sind da natürlich die biologischen Gefährdungen sicherlich deutlich in den Vordergrund gerückt worden, sicherlich mehr als in den vergangenen Jahren zuvor. Die BGHM hat da ja auch schnell reagiert. Mit dem ersten Lockdown sind entsprechende Handlungshilfen erstellt worden. Und diese Handlungshilfen dienen dazu, den betrieblichen Pandemieplan zu erstellen. Wenn Sie die Handlungshilfen suchen, dann nutzen Sie bitte den Webcode 3759 bei uns auf der Homepage. Die Handlungshilfen werden dazu auch laufend aktualisiert, aber eben auch gegebenenfalls ergänzt.
Ja, das Thema Gefährdungsbeurteilung ist ein großes Thema, ein weitläufiges Thema. Was ist denn der größte Fehler, den die Unternehmerin oder der Unternehmer in diesem Zusammenhang machen können, aus Ihrer Sicht?
Also der größte Fehler ist nicht anzufangen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist sicherlich der größte Fehler überhaupt. Wenn wir vielleicht noch mal zu dem Beispiel, was ich ganz am Anfang unseres Gespräches genannt habe, wenn wir da noch mal zurückkommen. Für mich war das wirklich überraschend, dass der Unternehmer diese Gefährdungsbeurteilung von sich aus Eigeninitiative erstellt hat. Und er sagte damals eigentlich so sinngemäß, finden Sie den Mut anzufangen. Und das sollte auch die Botschaft dieses Gespräches sein. Sicherlich hat die Gefährdungsbeurteilung kein Ende. Es ist ein langer Weg, aber auch der beginnt immer mit einem ersten Schritt. Und da müssen wir einfach den Mut finden, diesen Schritt mal zu gehen. Er wird nicht vergebens sein.
Ich glaube, was wir aus diesem Gespräch heute auch mitnehmen können, die BGHM steht immer zur Verfügung bei Fragen, bei allen Schritten, die wir jetzt auch durchgegangen sind, ist die Aufsichtsperson sicherlich die erste Ansprechperson.
Das ist richtig. Wenn Sie also Hilfestellung brauchen, wertvolle Hinweise benötigen, wie man sich die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung vereinfachen kann, sprechen Sie bitte Ihre zuständige Aufsichtsperson an. Sie ist auch in der Lage, Experten hinzuzuziehen für die Klärung von Fachfragen. Nutzen Sie aber auch ruhig den Online-Kurs Gefährdungsbeurteilung, der jüngst erschienen ist. Er leitet nochmal an in die Gefährdungsbeurteilung, auch mit Hilfe ganz praktischer Dinge. Und nutzen Sie bitte diesen Kurs, um mit der Gefährdungsbeurteilung dann auch entsprechend beginnen zu können.
Ja, und darüber hinaus haben Sie ja auch in dem Gespräch, Herr Fischer, heute noch ganz, ganz viele Tipps, Webcodes genannt für viele einzelne Punkte, die einem eben auch weiterhelfen auf der bghm.de. Wir verlinken das auch alles nochmal im Anschluss, damit auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer das entsprechend im Nachgang in Ruhe sich nochmal anschauen können. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, uns dieses Thema zu erklären, zu erläutern. Und ich glaube, am Ende muss man einfach nur anfangen. Das können wir, glaube ich, nochmal festhalten.
Das ist richtig. Vielen Dank, Frau Krämer.
Das war eine Folge des BGHM-Podcasts Hörschutz und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.